wir unterschätzen in der Regel unsere Fähigkeiten, Probleme lösen zu können. Und das führt dazu, dass wir meist die Zukunft schlechter einschätzen, als sie sein wird. Es gibt Untersuchungen, die uns zegen, dass also zwischen 70% und 80% der Dinge sich letztlich besser entwickeln, als wir befürchten. Und zwar nicht, weil der liebe Gott ein guter Kerl ist, der alles für uns richtet, sondern weil wir Lösungen für Probleme finden.
Wir alle haben Ängste, Sorgen und Zweifel. Sie werden nicht gerade weniger, wenn um uns herum die Welt spinnt oder sogar verrückt spielt. Gerade ich persönlich kenne das nur allzu gut. Was können wir aber genau dann unserem Gehirn Gutes tun? Wie kommen wir wieder zu einer inneren Ruhe, zu mehr Leichtigkeit im Alltag? Wie schaffen wir es, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen und statt zu hadern, ins Handeln zu kommen? Antworten auf diese Fragen hat Neurologe und Spiegel-Bestseller-Autor Professor Dr. Volker Busch. Neben seinen erfolgreichen Büchern ist Volker Busch als Facharzt für Psychiatrie in der Klinik in Regensburg tätig, sowie in der Forschung aktiv, um Menschen zu mehr psychischer Gesundheit und Zufriedenheit zu verhelfen. Volker ist bereits zum zweiten Mal in diesem Podcast zu Gast und ich habe mich sehr gefreut, ihm wieder so, so viele Fragen stellen zu dürfen. Volker erklärt uns nämlich, wie wir einerseits unser mentales Immunsystem schützen können und es andererseits stärken und fördern können. Wir haben einen besonderen Fokus darauf gelegt, wie wir lernen können, uns mit der Unsicherheit anzufreunden, wie wir das Grübeln unterbrechen und Gedanken stoppen können, die den Geist vergiften und wie wir in Zeiten der Unsicherheit Zuversicht und Mut gewinnen können. Denn das Stressigste, was wir uns antun können, ist Volker zufolge eine negative Vorstellung unserer Zukunft. Und damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn. Und jetzt geht es rein in das Gespräch mit Professor Dr. Volker Busch.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Volker, schön, dich wieder zu sehen, schön, dich wieder hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, total schön, dass ihr mir noch eine zweite Chance gebt. Ich freue mich sehr.
Vor 2 Jahren haben wir das letzte Mal gesprochen. Dein Buch Kopf frei, war auch schon ganz großer Erfolg. Jetzt hast du ein neues Buch rausgebracht, Kopf hoch. Was war jetzt der Anlass für dieses zweite Buch?
Ja, in dem Buch geht es um Zuversicht in einer Zeit, die unsicher geworden ist. Und das ist das, was ich als Psychiater erlebe, wenn Menschen sich bei mir vorgestellt haben in den letzten Monaten, habe ich dieses Gefühl der Verunsicherung bei vielen gemerkt, in Form von Kopfkino, ständiges Nachdenken, Grübeln, nicht mehr abschalten können, aber manchmal auch in Form von Rückzug und so depressiven Fühlen oder ängstlichen Sorgen bezüglich der Zukunft. Und manchmal auch bei manchen in Form von einer Art Reizbarkeit. Also viele erleben sich selber und andere als dünnhäutiger als früher. Und die Zündschnur, sage ich immer, ist kürzer geworden, so beschreibe ich es auch. Und diese ganz unterschiedlichen Symptome können alle, müssen nicht, aber sie können alle Ausdruck eines Gefühls von Verunsicherung sein. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, das hat mich nicht losgelassen und ich habe überlegt, wo kommt das her? Das hatte nicht letztes Jahr erst zugenommen. Das begann schon in der Corona-Zeit und hat sich eigentlich seitdem gesteigert. Und das muss doch was mit unserer Welt zu tun haben, in der wir leben. Und das hat es. Und genau diesen Zusammenhang habe ich in dem Buch beschrieben.
Also würdest du das sagen, dass diese Verunsicherung, die wir vielleicht gerade alle spüren, dass die sehr stark auch durch diese externen Ereignisse, Reize, dass die dadurch maßgeblich beeinflusst wird?
Genau, und das hat mich interessiert. Wo ist da der Zusammenhang? Wie können uns Weltverhältnisse sozusagen beeinflussen? Was machen sie mit unserer Psyche? Ich habe das versucht zu beschreiben und auf eine lockere und lustige Weise eine Hand zu reichen, um solchen Menschen zu helfen, wieder mit mehr Mut und mit mehr Leichtigkeit und positiv vor allen Dingen ins Leben zu schauen.
Jetzt gehen ja, Volker, die einen ein bisschen besser damit um. Also du hast ja schon gesagt, viele Menschen sind zu dir gekommen. Auch ich hatte so meine Probleme die letzten Jahre und Monate, aber ich spreche auch mit ganz vielen Menschen, die total gelassen damit umgehen und positiv sind. Jetzt habe ich in deinem Buch rausgelesen, es liegt an unserem mentalen Immunsystem. Das macht den Unterschied. Oder was würdest du sagen, warum die einen besser damit umgehen können als die anderen?
Das ist schwer, in einzelnen Faktoren sofort zu wissen, warum es den einen leichter fällt als den anderen. Menschen sind unterschiedlich und so ist halt auch unser Nervenkostüm unterschiedlich. Manchmal sind wir schneller von etwas betroffen und belastet und manchmal stehen wir eher unsere Frau oder unseren Mann selbst wenn der Wind stark bläst. Ne? Da gibt es sehr viele Ursachen für. Aber in der Tat habe ich versucht, ein Sprachbild zu entwickeln, um anhand dieses Sprachbild zu erklären, wie unsere Psyche eigentlich jeden Tag uns verteidigt, wie ein guter Freund, gegen psychische Belastungen von außen. Und da erscheint der Vergleich mit einem Immunsystem sehr nahe. Das ist keine Erfindung von mir. Den Begriff des psychischen Immunsystems, den gibt es, haben viele Autoren schon früher verwendet. Er ist nur in der ganzen Resilienzdiskussion ein bisschen untergegangen. Ich habe ihn etwas sozusagen wieder herausgekramt und mit etwas mit Leben angefüllt, weil ich ihn für unheimlich stimmig halte. Ein Immunsystem bekämpft uns ja gegen Bakterien und Viren, ne, und andere Krankheitserreger. Und im Prinzip müssen wir uns vorstellen, dass auch unsere Psyche von sehr vielen Krankheitserregern da draußen jeden Tag betroffen wird. Also ich nenne mal Beispiele: Kränkungen, Zukunftsprognosen schlechter Art, negative Gedanken, auch Hass und Wut. All das, was wir so in der Straßenbahn, im Café, im Arbeitsleben, im Kollegium an Erfahrungen machen, kann uns ja unser Herz erfreuen, es kann uns völlig neutral reagieren lassen und es kann uns auch aufwühlen. Und damit wir da nicht krank werden bei den vielen Dingen, die um uns herum passieren und sich an schlechten Dingen um uns herum ereignen, haben wir dieses mentale Immunsystem, das uns eben abwehrt. Und manchmal kann es das nicht, weil diese Krankheitserreger zu kontagiös sind, könnte man sagen, oder es zu viele von ihnen gibt und dann werden wir krank. Und das scheint momentan so ein bisschen der Fall zu sein. Noch nicht unbedingt so, dass man sofort ins Krankenhaus muss und Medikamente braucht, aber viele sind eben, fühlen sich auch nicht ganz gesund. Vielleicht eine Zahl zum Abschluss noch. Eine große Krankenkasse hat neulich eruiert im letzten Jahr, dass sich derzeit 32% der Deutschen, Frauen wie Männer, psychisch nicht ganz gesund fühlen. Und genau für die habe ich dieses Buch geschrieben. Für Menschen, die noch nicht manifest erkrankt sind, dass sie in eine Klinik müssen, aber die auch nicht ganz glücklich sind im Leben mehr, die so eine Leichtigkeit verloren haben, wo so eine Lockerheit verloren gegangen ist, die sehr verkrampft sind und ständig denken und in sich Gefühle tragen, die ihnen nicht gut tun. Für solche Menschen ist dieses Buch gedacht.
Aber hast du das Gefühl, dass diese Unsicherheit oder dieses sich nicht gut fühlen auch vielleicht so ein bisschen daher kommt, dass man so desorientiert gerade in unserer Gesellschaft ist, weil wir bekommen auf der einen Seite mit dieses, hol das Beste aus allem heraus, mach das Beste, ne, und positiv und. Und auf der anderen Seite so dieses, sei gelassen, lass doch mal los und, ne, sei genügsam. Ja. Also das ist ja schon so zwei Extreme, die wir gerade ja über Social Media, über Medien, Fernsehen und auch Freundeskreise, finde ich, schon sehr stark mitbekommen, diese Bewegungen. Hast du auch so das Gefühl, dass wir da so ein bisschen nicht ganz so wissen, ja, was soll ich denn jetzt? Soll ich jetzt hier Gas geben und alles rausholen oder soll ich eher mich zurücklehnen?
Ja, das hast du gut beobachtet. Das ist tatsächlich so. Wir leben so in einer Zeit, Double Binding Messages, wie man so schön sagt, ja, also auf Deutsch, wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass. Einerseits soll jeder das Beste selbst von sich entwickeln und sich optimieren und möglichst perfekt sein. Ne, der Wert eines Menschen wird ja heute leider sehr stark daran bemessen, was er alles erreicht, was er alles kann, was er alles gesehen hat, welche Orte er bereist hat und mit wem er befreundet ist und so weiter. Und das versetzt natürlich in einen gewissen Druck irgendwie, dass man ständig sich hinterfragt und sein Leben prüft und überlegt, okay, reicht es denn überhaupt, was ich bin, was ich kann? Das an sich kann einerseits ein bisschen motivieren, ich will das nicht nur schlecht reden, aber es kann eben auch wie ein schwerer Rucksack auf den Schultern von Menschen lasten. Und du hast völlig recht, auf der anderen Seite hören wir dieses immerwährende Mantra, bleib gelassen, nimm einen Gang raus, ja, slow down, ich zeige dir die nächsten Schritte zur Gelassenheit und so weiter. Und das wird manchmal auch ganz frech und unverschämt sogar im gleichen Motivationsseminar nebeneinander propagiert. Und das sind zwei Polaritäten, die sich so gar nicht unbedingt vereinen lassen. Zumindest kann es dazu führen, dass viele Menschen, genau wie du sagst, deswegen desorientiert sind und umso leichter verunsicherbar sind. Was stimmt denn jetzt? Was ist denn jetzt der Königsweg zu einem glücklichen Leben?
Und da kann, wie gesagt, dieses mentale Immunsystem helfen. Und in deinem Buch, es sind unzählige Seiten, super ausführlich, beschreibst du, dass man auf der einen Seite es schützen kann und auf der anderen Seite natürlich, dass wir es auch stärken und fördern kann. Und da wollen wir so ein bisschen ja heute in die Tiefe gehen, Volker. Meine erste Frage wäre, was würdest du sagen, vor was sollten wir unser mentales Immunsystem am meisten schützen? Also was birgt so vielleicht die größte Gefahr? Ich weiß, Wissenschaftler sind da nicht so happy, sich immer auf eine Sache zu fokussieren, aber was
ist absolut in Ordnung. Deine Frage ist super. Nee, du hast ja recht.
Was birgt denn so eine große Gefahr für unser Immunsystem?
Ja, also wie du schon sagst, es gibt viele Gefahren, vor denen wir uns alle, ich auch, ja, jeden Tag schützen müssen. Das betrifft uns ja alle. Aber eine Gefahr, von der ich merke, dass sie mehr an Bedeutung bekommt, ist die vielen Informationen da draußen, insbesondere die negativen Informationen. Also schlechte Nachrichten, negative Zukunftsprognosen, aber auch Hass und Lügen, Fake News. Das sind Dinge, denen können wir uns nicht immer ganz erwehren. Das ist aber auch gar nicht das Ziel. Genauso wie wir ja auch im echten Leben Krankheitserreger nicht vollständig aus dem Weg gehen können. Aber wir können etwas Abstand halten und sozusagen sprichwörtlich eine Maske ab und zu tragen oder uns rechtzeitig waschen. Das sind alles Möglichkeiten, um sich zu schützen. Und so ist es hier auch.
Aber warum, Volker? Warum müssen wir uns vor denen schützen? Was machen die mit unserer Psyche?
Wir müssen uns vorstellen, weil unser Gehirn die Fähigkeit hat, schlechte Nachrichten sofort in Bilder zu übersetzen. Wenn du irgendeine Schlagzeile liest oder wenn du eine Nachricht aufnimmst in der Zeitung, dann machst dein Gehirn daraus Bilder und Geschichten. Und diese Bilder haben natürlich die hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie auch ins Gedächtnis gespeichert werden. Und dadurch können sie dir möglicherweise einen schönen Abend auf der Couch versauen, weil sie dir ständig im Kopf herumgeistern, oder sie können dich eine Nacht kosten, weil sie dich nicht einschlafen lassen. Wenn das so ein paar negative Dinge sind, dann kann man das meist irgendwie so von sich halten. Aber wenn es in einer Masse passiert, wie es heute eigentlich tagtäglich um uns herum der Fall ist, dann führt das dazu, dass unser Gehirn praktisch immer wieder neu beimpft wird mit dem Schlechten. Das Problem ist ja heute, dass wir nicht in einer Stunde konzentriert, sagen wir mal zwischen 9 und 20 Uhr, konsumieren, sondern eigentlich permanent überall. In der Fachsprache spricht man von Informationskonfetti. Ja? Also wir konsumieren schnipselartig in der Straßenbahn, schnell zwischen zwei Stationen, im Kaffee, wenn wir warten, bei einer Zigarettenpause vor der Tür und so. Und dadurch belasten wir unser Gehirn in allen Ruhemomenten eigentlich immer mit entweder was Negativem, Schrecklichen oder Terminen, Zeitdruck, also irgendetwas, was unser Gehirn negativ interpretiert und in Bilder übersetzt. Und das kann einen Menschen belasten und deswegen müssen wir uns davor ein bisschen schützen.
Und das Schlimme ist, wir beeinflussen ja damit nicht nur unsere Psyche, wie du das auch gesagt hast, sondern unsere Kommunikation sogar mit unseren Mitmenschen, die wird ja auch quasi so ein bisschen angesteckt. Also ne, nicht nur, dass wir es für uns, sondern unser Umkreis, die werden auch noch infiziert quasi damit.
Genau. Wir lassen uns nicht nur anstecken, sondern wir stecken auch andere an. Wenn wir eine Nachricht teilen, wenn wir sie liken, wenn wir sie anderen erzählen, wenn wir eine WhatsApp-Link schicken zu irgendwas, dann verteilen wir diese Nachricht. Und wenn sie schlecht ist, verteilen wir auch die Krankheitserreger im übertragenen Sinne. Ne? Information und Viren haben sehr, sehr viel Gemeinsamkeiten. Deswegen haben ganz viele kluge, viel klügere Wissenschaftler als meine Wenigkeit schon vor Jahren diesen Zusammenhang dargestellt. Da gibt es ganz, ganz viele Ähnlichkeiten. Man sagt ja auch, sie verbreiten sich viral, ne? Oder ein Video geht viral. Das ist schon in der Sprache drin. Und was dann hilft, ist die Infektionskette durchbrechen. Also ich muss nicht alles teilen und liken, was schlecht ist. Ich kann erstmal Abstand nehmen, drüber nachdenken und sagen, stimmt das überhaupt? Ist das überhaupt relevant? Das ist eine Möglichkeit, wie ich eine Information kurz in eine Art Quarantäne bringe, ja? Um erstmal gucke, wie sich das verhält und erst sozusagen, wenn ich mit zeitlichem Abstand nicht krank werde, kann ich dann wieder rausgehen. Und das haben wir oft, ne? Ein Beispiel, das zitiere ich auch im Buch, als in diesem furchtbaren Krieg, dessen wir gerade leider alle traurige Zeuge werden, zwischen Russland und Ukraine, ein Fehlschläger an der polnischen Grenze runterging, vielleicht erinnern sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch, dann twitterten sofort ein paar Politiker impulsiv, dass jetzt der Dritte Weltkrieg drohe und Russland hätte angefangen, auch Polen und Tschechien zu bombardieren. Und es stellte sich nach 48 Stunden raus, das war ein Fehlschläger. Diese Rakete hätte dort nie runtergehen sollen. Es hat aber trotzdem in dieser Zeit andere schon hysterisch angesteckt. Und das meine ich mit Quarantäne. Es wäre manchmal gut, wir würden in dieser Hysterie Informationen einfach mal eine Zeit lang ruhen lassen. Man muss es nicht in der Sekunde sofort verbreiten, sondern manches entpuppt sich einfach als Unsinn. Das ist so das, was ich meine. Eine bessere Umgang mit Medien kann helfen, dass wir nicht epidemische Ausmaße an negative Ansteckung haben.
Im Buch beschreibst du es ganz ausführlich wie so ein gutes Nachrichtenmanagement, so würde ich es jetzt bezeichnen, ne? Wie das aussehen könnte, was wir so machen können. Wir haben natürlich jetzt hier nicht ausführlich die Zeit, aber magst du vielleicht so ein, zwei Impulse kurz teilen, wie sähe jetzt so ein gutes Nachrichtenmanagement aus? Also klar, weil ne, das auch vielleicht dazu, weil das konnte ich auch aus deinem Buch rauslesen und ich bin der gleichen Meinung, das Ziel ist jetzt nicht, den Fernseher, das Radio und das Handy aus dem Fenster zu schmeißen.
Genau.
Sondern man sollte Nachrichten schon hier und da konsumieren, weil wir sollten schon wissen, was los ist.
Absolut.
Aber man könnte vielleicht ein bisschen besser damit umgehen. Was wäre so deine Empfehlung? Was können wir machen?
Genau, es geht nicht darum, keine Informationen mehr zu konsumieren. Wir dürfen informiert sein und wir sollten es auch sein. Nur so kann man sich ja auch demokratisch beteiligen und Dinge verändern, um Gottes Willen. Es gibt zwar auch Leute, die sich immer mehr zurückziehen, weil sie merken, es wird ihnen alles zu viel. Das ist aber eigentlich nicht schön. Also wir dürfen und sollen informiert sein, aber wir müssen die Dosis begrenzen, ne? In der Medizin ist alles immer eine Frage der Dosis, hier auch so. Und eine schöne Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man nur zu einer bestimmten Tageszeit konsumiert. Dass man es eben nicht mehr in der Straßenbahn on the fly macht, wenn man gerade mal 5 Minuten Zeit hat, sondern sich bewusst eine Stunde am Tag nimmt, wo man die Tageszeitung mal liest. Am besten eine Zeitung mit etwas mehr Hintergründen. Dann kriegt man nämlich mehr Kontext und nicht nur diese oberflächlichen Schlagzeilen. Von mir aus auch Fernsehen, was man mag. Aber in dieser Stunde und danach diese Nabelschnur wieder durchtrennt und mit seinem Leben weitermacht. Eine andere schöne Möglichkeit wäre, ich sehe, du willst ein paar praktische Beispiele.
Die Zuhörer und Zuhörerinnen wollen das, Volker.
Ja, total gerne. Nutzen wir übrigens auch in der Psychiatrie viel, sich Räume in seiner Wohnung, in seinem Haus freizuhalten von der Welt. Also soll heißen, eine Ecke im Garten oder ein Sessel im Wohnzimmer, wo man sich von der Welt vollständig entkoppelt. Wo man das Handy also nicht dabei hat, wo kein Fernseher ist, auch keine Zeitung liegt, wo man sich mit dem beschäftigt, was einem selbst Freude macht. Man spricht von Safe Spaces oder Safe Zones, ja, sichere Zonen. Da arbeitet man sehr viel in der Psychiatrie, gerade bei Menschen, die ganz stark unter Depressionen und Angststörungen leiden. Da hat das eine ganz große Bedeutung.
Weil das ja so eine Konditionierung ist, ne? Ich kenne das aus dem Schlafzimmer, ne?
Ja, genau. Das Gehirn lernt auf diese Weise, wenn ich hier hingehe, geht's mir gut, hier bin ich sicher, hier kann mich die Welt nicht erreichen. Das ist was ganz Wertvolles. Und in einer Welt, wo wir überall Bildschirme haben, heute schon in der U-Bahn, ja, und in Cafés, ist es ja gar nicht leicht, heute noch so einen Raum zu finden. Aber es lohnt sich, wenn man den herstellt und den ein bisschen hübsch einrichtet und sich's gemütlich macht und weiß, immer wenn ich hierhin zurückkehre, kann mich nichts erreichen.
Und vielleicht an das Schlafzimmer denken, denn du hast es eben schon erwähnt. Ich zitiere nur die Studie, die du im Buch gebracht hast. 30 Minuten Nachrichten vorm Schlafen gehen kann das Risiko, schlecht einzuschlafen oder zu schlafen, um 60% erhöhen. Also das fand ich schon mal, 60% ist schon mal eine Zahl.
Also zumindest im Schlafzimmer sollte man sein Gehirn in Sicherheit bringen. Ja. Ab und zu, finde ich.
Genau. Na, genau das. Und stattdessen, und das ist ja auch so ein Impuls vorm Schlafen gehen, stattdessen vielleicht den Fokus auf das Positive lenken.
Ja, genau. Also das ist auch eine schöne Technik, die ich empfehle. Eine Phase des Konsums immer mit etwas versuchen, wenn es geht, es wird nicht immer gehen, aber so gut es geht, mit etwas Positivem abzuschließen. Also was ich zum Beispiel als Arzt mache, ich will auch nicht behaupten, dass es mir immer vortrefflich gelingt, ich mache ja auch Fehler, ne? Aber ich bemühe mich, jedes Patientengespräch mit etwas Gutem und Schönem zu beenden. Und das ist manchmal nicht leicht, weil natürlich viele meiner lieben Patientinnen und Patienten schwere Erkrankungen haben und man muss manchmal auch unschöne Dinge miteinander besprechen und nicht immer ist alles heilbar. Und es geht hier nicht um ein süffiges Happy End oder irgendwas in rosarote Watte zu packen, aber es gibt immer Möglichkeiten, es gibt immer neue Türen, weißt du, die man öffnen kann für seine Mitmenschen und etwas aufzuzeigen, was gut ist. Und das versuche ich in meinen Patientengesprächen am Schluss. Und das empfehle ich jedem auch. Konkreter Praxistipp, man sollte abends, wenn man ins Bett geht, mit etwas Gutem beenden. Und das ist nicht unbedingt die Tagesthemen, ne? Sondern vielleicht, weiß ich nicht, ein Fotoalbum oder ein Reiseprospekt oder man unterhält sich oder liest einen spannenden Roman oder ein schönes Spiel oder was Lustiges. Weil die Studien zeigen, du hast es schon angerissen, man nimmt immer das mit in den Schlaf, vor allen Dingen das, was am Schluss kommt. Ganz entscheidend. Nicht nur, aber das, was am Schluss kommt, hat den stärksten Effekt. Und das sollte was Gutes sein. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir auch besser zur Ruhe kommen in der Nacht.
Wenn wir jetzt gerade im Schlafzimmer sind, ein anderes großes Leidensthema von Menschen ist das Grübeln im Bett. Also ich kenne das auch selbst. Man liegt noch so stundenlang im Bett und man kommt einfach nicht ins Einschlafen und man denkt alles durch. Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen können mir zustimmen. Also ein Gedanke reiht sich an dem anderen. Grundsätzlich, weil wir hatten schon eine ausführliche Podcast-Folge zum Grübeln mit einem ganz tollen Grübelforscher. Und da kam nämlich auch schon raus, Volker, grundsätzlich ist ja Grübeln erstmal in Ordnung. Also dieses Nachdenken mal über ein gewisses Problem, über sich selbst, grundsätzlich ist daran ja nichts Schlimmes. Wann wird es denn gefährlich oder wann kann es denn gefährlich werden?
Also Nachdenken ist nicht Grübeln. Ne? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Nachdenken ist sehr sinnvoll, weil wir Menschen mit einem Verstand ausgezeichnet wurden von der Natur, und zwar die alle von uns, mehr als wir glauben, mehr als wir ihn oft im Alltag einsetzen. Aber das ist so die schöne Nachricht, dass wir alle viel mehr Verstand haben, als wir es uns selber eingestehen. Und dieser Verstand ist ja für was Gutes da, ne? Der, eben reflektiert zu sein und nicht mit dem Holzhammer irgendwie seinen Mitmenschen gegenüber sich zu verhalten und Dinge zu planen und vorauszusehen in die Zukunft. Also Nachdenken ist immer sinnvoll. Ne? Alles andere wäre kopflos und ist etwas Gutes. Aber wenn Nachdenken nicht zur Lösung führt, weil Nachdenken über ein Problem dazu führt, dass man sich im Kreis dreht, weil man es nicht lösen kann, dann kann es zum Grübeln werden. Und dann ist es tatsächlich negativ. Denn Grübeln ist zwar eine Bewegung im Gehirn, wenn man so will, weil Gedanken kreisen, aber man kommt im Leben nicht vorwärts. Ein ganz toller Autor hat das mal verglichen mit dem Begriff des Schaukelns. Ja, es ist, Grübeln ist wie Schaukeln. Man bewegt sich, aber man kommt nicht vorwärts. Und du hast recht, wenn man mal grübelt, ist das nicht schön, aber man wird dadurch nicht krank. Das gehört zum Leben, das meintest du, gell? Mhm. Aber die Erfahrung zeigt, dass wenn Grübeln häufig stattfindet und manche Menschen können es gar nicht mehr abschalten, dann wird es sehr schnell krankheitswertig. Dann können Stresssymptome auftreten, Neurotransmitter, Gleichgewichte verschieben sich im Gehirn, die Nebennierenrinde schüttet Cortisol aus. Es passiert dann auch etwas physiologisch Negatives und das kann uns tatsächlich krank machen. Grübelneigung ist zum Beispiel ein Nebensymptom der Depression. Und dann muss der Psychiater helfen oder eben Menschen, die die Hand reichen und zeigen, wie kann man das Denken abschalten.
Würdest du sagen, Volker, das liegt auch daran, dass wir nicht mehr so in dieses Aktive kommen, also dieses Grübeln, dass das jetzt bei Menschen so ein bisschen mehr zunimmt? Also ich weiß ja von den Aufrufen unserer Podcast-Folge und auch bei unseren Kunden mit unseren Unternehmen, das ist so ein spannendes Thema, ne, für die Mitarbeitenden, dieses ganze Thema Grübeln. Und ich habe so ja bei mir selbst, sehe ich das ja auch, wenn man sich den Alltag anschaut, wo kommen wir denn noch so richtig in dieses Aktive? Also wir machen irgendwas mit unseren Händen oder wir gehen irgendwo was raus, sondern ne, wir lassen uns brieseln und. Hat das irgendwelche Zusammenhänge quasi, dass wir, du nickst schon.
Ja, genau, weil ich glaube, da ist zumindest ein Punkt, den hast du schon gut formuliert, der mit eine Rolle spielt. Ich glaube, es sind im Wesentlichen zwei Gründe. Der erste Grund, warum wir gefühlt zumindest mehr grübeln als früher, ist, dass wir eine sehr denkende Gesellschaft geworden sind, ne, die immer weniger mit den Händen macht, machen muss, weil es Maschinen abnehmen, ist ja was Tolles, eine Errungenschaft ist ja jetzt nichts Negatives. KI räumt die Regale ein und nimmt uns viel unliebsame körperliche Arbeit ab. Da steuern wir ja hin und das ist ja auch prinzipiell schön und gut so. Und dadurch bleibt aber mehr Zeit und mehr Platz zum Denken. Es verschiebt sich immer mehr von der Muskelkraft in Richtung Kopfarbeit. Das heißt, sowohl in den 8 Stunden eines Arbeitstages als auch privat, wenn wir irgendwie auf der Couch sitzen und Netflixen, sind das ja alles Dinge, wo wir denken. Ne? Egal, ob wir einer Teams-Sitzung oder einer Zoom-Konferenz folgen oder vor einer Excel-Tabelle sitzen oder abends Fernseh gucken oder Videospielen, es sind ja denkende Tätigkeiten. Das heißt, wir handeln und wir machen immer weniger mit den Händen und wir machen immer mehr mit dem Kopf. Also das spielt schon eine Rolle. Und der zweite Grund, glaube ich, den kann man zumindest auch in Studien belegen, also es ist eigentlich gar keine Sache des Glaubens mehr, ist, dass wir als Gesellschaft dahin entwickelt haben, dass wir alle extrem um uns selbst drehen heute. Wir sind alle sehr wichtig. In einer Individualgesellschaft ist der Einzelne heute unglaublich wichtig und er wird ständig beobachtet. und er muss sich rechtfertigen, ne? Was wir eben schon sagten. Es gibt hohe Ansprüche, die jeder an sich hat heute. Denk zum Beispiel an einen Social-Media-Auftritt. Wie kompliziert das heute ist, wenn du zum Beispiel Influencer bist, das ist ja sicherlich eine Randgruppe, aber da ist es im Extremfall besonders stark ausgeprägt, dass du nicht einfach mal ein Foto hochladen kannst. Du musst dich vorher zurechtmachen, du musst das retuschieren, du musst die Texte richtig schreiben. Also wir leben in einer Zeit, wo jeder sein Selbst extrem kapitalisiert, könnte man sagen, ne? Es zum Geschäftsmodell macht in vielerlei Hinsicht und es sehr wichtig geworden ist, dass man das Beste selbst von sich entwickelt und es anderen zeigt. Daraus entsteht Status. Und das ist nicht nur bei Social Media so, auch in anderen Bereichen, aber vor allen Dingen in Social Media. Und das bedeutet natürlich unglaublichen Druck hier oben für unser Gehirn, immer nachzudenken, was sage ich jetzt, was schreibe ich, reagiere ich jetzt, wie bin ich? Also da geht so eine Unbeschwertheit verloren, ne? So eine Lockerheit. Das macht das Leben kompliziert und führt eben auch dazu, dass viele denken und grübeln. Also beide Gründe, glaube ich, spielen da eine große Rolle.
Wir sind ja noch in einem Bereich, was wir machen können, um unser mentales Immunsystem zu schützen. Was würdest du sagen, wie können wir uns vor diesem Grübeln schützen im Alltag? Was würdest du sagen,
Also ich empfehle zwei Sachen, die ich übrigens selber nutze.
Ist immer gut.
Und auch pflege, weil ich selber auch dazu neige. Ja, viele Dinge, die ich so mitnehme, wenn ich mit lieben Menschen zusammenarbeite, die mir ihre Probleme schildern, Kriegserfahrungen, von denen ich erfahre, Vergewaltigung, sind ja viele Dinge, die wirklich auch heftig sind in der Psychiatrie. Ich brauche die selber, um nicht durchzudrehen. Und das kann ich auf zwei Sachen zusammenfassen. Das eine ist Natur. Und da gibt es tatsächlich eine unglaubliche Fülle moderner Arbeiten, die die Kraft der Natur zeigen auf unser Gehirn und warum es eins der besten Mittel ist gegen das Grübeln. Es kann auch schon mal sein, dass man beim Waldspaziergang viel ins Nachdenken kommt. Das dauert nicht lange. In der Regel Viertelstunde ist man raus. Der Grund dafür, den weiß man noch nicht genau, ob das das Sonnenlicht ist oder die frische Luft. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir in der Natur merken, wie unwichtig wir eigentlich sind. Weißt du, was ich meine? Wie klein und unbedeutend wir sind und damit auch unsere Probleme, einen partnerschaftlichen Konflikt, eine Deadline irgendwie, die wir verpasst haben oder vielleicht sogar ein leichter Knieschmerz. Ja, weil wir merken, wir sind, es gibt was Erhabeneres, Größeres als wir. Also dieses Eintauchen in eine Berglandschaft, in eine wundervolle, am Meer zu sein, bedeutet, sich klein zu fühlen. Und das hat was Beruhigendes für unsere Ego-Gesellschaft, ja, in der wir alle so groß sein müssen und wollen. Die Natur stampft uns wieder zurück. Und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum sie gut tut. Also mir zum Beispiel. Mein Ego schrumpft im Wald.
Und weil es auch vielleicht ein anderer Ort mal ist, als an dem wir ja tagtäglich sind.
Das spielt auch eine Rolle.
Super selten in der Natur. Ja. Aber du hattest gesagt, du hast noch eine zweite Sache. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, und der zweite Grund ist, du hast das eben schon eigentlich schon die Steilvorlage gegeben. Ich schieße jetzt nur ins Tor. Ist tatsächlich die handwerklichen Tätigkeiten. Also wir sehen, das sehen wir auch in der Therapie, dass Menschen am besten rauskommen aus den Grübelgedanken, wenn sie was machen, wenn sie was tun. Ja, es gibt, ich weiß nicht, ob du den Begriff der Beschäftigungstherapie kennst. Den nutzt man in der Psychiatrie BT, wo Menschen neben ihrer Psychotherapie und dem Sport, den sie haben und dem gemeinsamen Essen, Selbsthilfegruppen, auch Beschäftigungstherapie bekommen. Das heißt, sie setzen sich zusammen und basteln oder handwerken mit Holz, mit Stoffen, mit Perlen, allem Möglichen. Es geht gar nicht darum, was dabei rauskommt, das ist nicht entscheidend, sondern dass man mit den Händen was tut, was einem Freude macht. Das kann auch letztendlich Gartenarbeit sein.
Oder das Puzzeln. Ich habe für mich das Puzzeln entdeckt, Volker.
Ja, genau. Hervorragend, ganz genau. Und dann kennst du es ja, in dem Moment fließt ein Teil unserer Energie in die Hände. Wir bauen was auf, wir schaffen was. Bei mir ist zum Beispiel beim Lego-Bauen, ne? Mit meinem Sohn. Ist nur noch in dem Alter, in dem er gerne Lego baut. Ich muss mir was überlegen, wenn er mal 16 wird, was ich dann mache. Dann findet er das wahrscheinlich uncool.
Dann baut er im Auto.
Ja, vielleicht wechselt das dann in die Garage. Genau, mal sehen. Jedenfalls, wir können dann stundenlang nebeneinander sitzen und Lego bauen und es ist nicht nur schön, mit seinem Sohn Zeit zu verbringen, es tut mir selber auch gut, weil die Energie fließt raus. Und das ist das, was ich immer empfehle. Am besten abschalten kann man eben, wenn man was macht mit seinen Händen. Und das ist in einer Gesellschaft, die heute überwiegend die Freizeit vor dem Computer sitzt oder vor Netflix oder sag mal auf der Couch, einfach ein ganz entscheidender Punkt, sich daran zurückzuerinnern. Wir sind mehr als denkende Wesen. Wir haben auch hier etwas, nicht ohne Grund. Also macht Musik oder bastelt was, geht raus, schleift ein Regal ab oder baut was auf, schafft was. Das tut der Seele gut.
Und vielleicht dabei dann ohne diesen Zweck, ne? Weil das ist ja auch bei Lego, du baust das ja ohne dieses Umzu, ne? Ich mache etwas Umzu, sondern du baust es, weil du einfach gerade Lust auf dieses Bauen hast.
Das Lego ist der beste Beispiel, ne? Mit Lego, man denkt ja immer, man baut irgendwelche Türme, um danach damit zu spielen. Weil wenn wir ehrlich sind, interessiert kein Schwein. Niemand spielt mit Lego. Man baut mit Lego und dann fummelt man danach noch so ein bisschen rum und bewegt so das ein oder andere Rädchen, aber dann steht es irgendwo rum. Das Schöne ist, Spielen ist auch schön, ja, aber der wirkliche Effekt auf unser Gehirn ist das Machen, das Bauen. So ist das bei ganz vielen anderen Dingen auch. Deswegen kann ich das empfehlen. Und wie du schon sagst, das kann völlig zweckfrei und sinnlos sein. Das müssen wir danach nicht verkaufen, sondern ja, es ist einfach in dem Moment, also man spricht von Autotelie, sagt man in der Fachsprache, autotelisches Tun, selbstzweckhaftes Tun. Es, der einzige Zweck, den die Sache hat, ist in diesem Moment es zu tun.
Eine kurze Werbung in eigener Sache. In diesem Podcast kommen immer wieder so viele Menschen zu Wort, die in ihren faszinierenden Büchern so viele wertvolle Gedanken aufschreiben, die ich unbedingt mit euch teilen möchte. Meine Gedanken und meine Impulse aus diesen Podcast-Folgen und weiteren intensiven Recherchen habe ich im letzten Jahr in ein Buch zusammengebracht. Arbeitslos statt Frust. Das Buch ist seit Mitte März auf dem Markt und zeigt spannende Impulse, wie wir die Zusammenarbeit in Teams verbessern können, wie wir zwischenmenschliche Beziehungen stärken können und wie wir mehr in die Eigenverantwortung kommen, anstatt uns fremdbestimmen zu lassen. Von aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen über motivierende Best-Practice-Beispiele namhafter Unternehmen bis hin zu konkreten Quick-Wins. Dieses Buch bietet euch inspirierende Impulse und praktische Handlungsempfehlungen, um noch bessere Arbeitsumgebungen zu schaffen. Für uns selbst und für unsere Kollegen und Kolleginnen. Das Buch Arbeitslust statt Frust kannst du überall käuflich erwerben. Natürlich auf allen gängigen Online-Plattformen oder in deinem Buchhandel deines Vertrauens. Ich freue mich, wenn das Buch schon bald in deinem Regal steht und wie wir alle die Arbeitswelt verbessern werden. Und nun zurück zum Gespräch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, wir könnten jetzt stundenlang weiter über dieses, was können wir noch alles, ne, schützen, also unser Immunsystem vor was schützen. Aber ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer waren da jetzt schon ein paar Impulse dabei, wie wir zumindest unser Immunsystem, unser Mentales schützen können. Weil jetzt würde ich gerne mit dir auf den anderen Bereich gerne schauen, weil was nützt es uns, wenn wir uns...
Stärkung.
Genau, Stärkung. Was nützt es uns nur, wenn wir uns davor schützen? Wir kennen das alle noch in der Corona-Zeit. Klar haben die Masken geholfen, aber irgendwann sind wir doch infiziert worden. Und dann brauchen wir natürlich ein gutes und starkes Immunsystem. Und das ist ja eine gute Nachricht auch. Und ich finde auch eine positive, dass wir es trainieren können und dass wir es stärken können. Wieder meine Eingangsfrage. Wie können wir es denn stärken, Volker? Was hat einen Hebel? Ja. Wie können wir es stärken?
Also eine Stärkungsmaßnahme, die ich von ganzem Herzen empfehle, ist, da rauszugehen und kleine Experimente zu wagen gegen seine Gewohnheiten und Routinen. Also immer wieder Dinge anders zu machen, neu zu machen und sich selbst auszuprobieren. Und entscheidend dabei ist, ein kleines bisschen dich zu überwinden, das zu tun. Also mit Dinge neu machen meine ich nicht, die Zahnpastas zu tauschen und irgendwie morgens Elmex zu nehmen und abends Aronal. Das wäre jetzt noch keine Herausforderung, die uns irgendwie mental stärker macht. Sondern bewusst etwas zu wagen, ein kalkuliertes Wagnis, ein kleines Risiko, ja, bei dem wir uns etwas überwinden müssen und wo wir uns überlegen, oh Gott, so ganz sicher ist es nicht, wie es ausgehen wird. Das muss ein bisschen kitzeln, das muss ein bisschen reizen. Also ich sag mal, Beispiel mit den Rollerblades zur Arbeit fahren. Hat man noch nie gemacht, probiert mal einfach aus. Oder wenn man gern campen fährt und immer gewohnt war, bisher jeden Campingplatz zu planen und vorher anzurufen und einen Platz zu reservieren, einfach mal drauf loszufahren und zu gucken, wo man nachts schlafen wird. Ja, wenn man im Restaurant sitzt und vor einer Speisekarte sitzt mit 30 Angeboten, man weiß nicht, was man essen soll, einfach mit dem Würfel würfeln, was man isst. Egal, was es ist, einfach sich darauf einlassen. Also du siehst schon ganz banale Beispiele im Alltag, die jetzt keine große Zerstörung anrichten. Und trotzdem, und jetzt kommt der Punkt, Studien zeigen uns, wenn Menschen diese kleinen Wagnisse, diese kleinen kalkulierten Risiken eingehen, die ja auch lustig sind, bei denen man ja auch viel Spaß hat, machen sie einen stärker, weil wir die Erfahrung machen, hey, ist ja gar nicht so schlimm. War ja gar nicht so, dass ich das nicht konnte. Bei jeder kleiner dieser Erfahrungen merken wir, dass in uns viel mehr Stärke und Sicherheit wohnt, da rauszugehen und unsere Frau oder unseren Mann zu stehen. Das Leben zu leben, so wie es kommt, zu improvisieren. Und wir machen die Erfahrung, dass wir diese ganze Gewissheit gar nicht brauchen. Wir können mit Risiken, mit Unsicherheit besser umgehen. Und das ist genau das, was Menschen heute in dieser Zeit brauchen, die immer unsicherer wird und die es wahrscheinlich auch bleiben wird. Also wie können wir in einer ungewisseren Welt sicherer werden? Sicherer können wir nur durch uns selbst werden, selbstsicher. Deswegen heißt es so. Und das können wir nur, indem wir rausgehen und Lebenserfahrungen machen, die uns zeigen, hey Mensch, klappt ja, kann ich, war gar nicht so schlimm. Und dazu möchte ich, da gibt es ein Kapitel in dem Buch, da sind ganz viele lustige Beispiele drin, wie man genau das tun kann, um etwas stärker zu werden, toleranter zu werden gegen diese Ungewissheit in der Welt.
Aber viele Menschen haben ja diese Probleme in so eine unsichere Situation oder wenn um uns herum alles unsicher wird, haben wir ja diesen Drang mehr nach Sicherheit, weil das irgendwie ein bisschen in uns drinsteckt. Aber du, und das konnte ich so ein bisschen rauslesen im Buch, das ist schon sehr gefährlich, dieser Drang nach dieser maximalen Gewissheit. Also das konnte ich irgendwie so rauslesen, dass es uns eher schadet.
Ja, wenn jemand unsicher ist, kann er rein theoretisch Sicherheit durch zwei Dinge herstellen. Das eine ist eine defensive, das andere ist eine offensive Strategie. Die defensive Strategie ist, ich suche mir mehr Gewissheit. Das heißt, ich suche im Internet nach Informationen, rückversichere mich bei Menschen, die mich stützen oder schließe eine Versicherung ab, im schlimmsten Fall gegen irgendetwas. Das ist eine defensive Strategie, in der ich versuche, die Welt 1000-prozentig gewiss zu machen, damit ich mich sicher fühle. Das kann man so machen. Es ist nur eine unfassbare Energie und Zeit und Kraft, die man aufwenden muss. Und in einer Welt, die immer ungewisser wird, wird man der Sache immer weiter hinterherlaufen. Man wird wahrscheinlich nie sicher werden, weil, ich will nicht sagen Chaos und Anarchie tobt, aber viele Dinge haben wir ja alle erlebt, sind in den letzten Jahren so schnell weggebrochen. Und wir werden wahrscheinlich in so einer komplexen globalen Welt viel mehr improvisieren lernen müssen. Also insofern halte ich diese defensive Strategie nicht für sinnvoll. Die offensive Strategie ist sinnvoller. Das ist genau das, was ich eben beispielhaft nannte. Rausgehen in die Welt und sich ganz bewusst den Wagnissen des Lebens stellen, seine Komfortzone verlassen, so ein bisschen abgedroschener Begriff, aber das ist es letztendlich, die Bequemlichkeit aufgeben und sich immer wieder in winzig kleinen Dingen im Alltag fordern. Und da zeigen uns Studien, selbst wenn man das bei kleinen Dingen tut, fällt es uns dann bei großen Dingen leichter, sicher zu bleiben, selbst wenn uns gerade ein Orkan über unser Leben fegt. Ich weiß, dass es für uns alle immer bequemer ist, erstmal sicher zu sein. Aber wir sind dafür gemacht, rauszugehen und neue Erfahrungen zu machen. Das macht uns von Jahr zu Jahr oder von Jahrzehnt zu Jahrzehnt sicherer. Da gibt es einen schönen Satz von Augustus Schett, der mal gesagt hat, ein Schiff im Hafen ist sicher, aber für den Hafen sind Schiffe nicht gebaut. Und das ist im Prinzip mit Menschen auch so. Natürlich geht es uns gut, wenn wir bequem auf der Couch sitzen und alles ist wie immer. Das ist einfach, aber so werden wir nicht stärker. Nur durch offensive Strategien, das Ausprobieren. Der Soziologe Ulrich Beck hat mal gesagt, ein menschliches Leben ist ein experimentelles Leben. Rausgehen und sich immer wieder fordern, das ist das, wozu ich ermuntern möchte. Das macht Menschen stärker.
Und deine Aussagen unterstützt auch der Sozialpsychologe Stefan Kühl, mit dem hatten wir gesprochen, die Folge kommt noch. Er hat auch gesagt, das ist eine Utopie, dass wir in einer sicheren Welt leben. Also wenn wir mal zurückblicken, sagt er, es war eigentlich immer schon ungewiss und es wird immer ungewisser. Das heißt, wir dürfen, wie du es ja auch sagst, jetzt endlich mal akzeptieren und lernen, dass wir in einer unsicheren Welt leben und nie die maximale Sicherheit haben. Und du hast so einen schönen Begriff in deinem Buch, die Ungewissheit-Toleranz quasi, die irgendwie zu trainieren, zu fördern, zu stärken. Ne? Das ist ja so das Ziel dann.
Das kam durch die Geschichte des mentalen Immunsystems. Ne? Du kennst das ja, hast vielleicht bekannte Verwandte oder bist vielleicht selber betroffen, Jonas, ich weiß es nicht. Jedenfalls kennen wir das alle. Wenn man so im Frühling rausgeht, dann gibt es ja viele unserer Mitmenschen, die sehr allergisch reagieren auf Gräser und Pollen. Ne? Und dann schnupft man, hat eine verstopfte Nase, niest und so weiter. Das ist ziemlich eklig, da leiden Betroffene sehr drunter. Und die stellen sich ja nicht an oder so, sondern das ist einfach eine Intoleranz des Immunsystems für bestimmte Antigene, die aus der Natur kommen im Frühling. So. Und um Menschen zu helfen, die davon betroffen sind, können Allergologen oder Dermatologen Folgendes machen. Sie geben auf den Unterarm oder in andere Bereiche diesen Stoff, der Allergien verursacht, in einer immer stärkeren Reizstärke über mehrere Tage und Wochen. Also man gewöhnt sich sozusagen an diese immer steigende oder weiter steigende Dosis und wird auf diese Weise gegen diese Allergene tolerant. Und dann kann man irgendwann im Frühling rumspazieren und zwischen Kirschbäumen herumtanzen und es macht einem nichts mehr aus. Das Immunsystem hat gelernt, damit umzugehen. Und genauso ist es bei der Psyche auch. Wenn wir immer nur alle Allergene von uns halten und uns immer nur absichern und Rückversicherungen wollen und uns in einen Kokon von Sicherheit wiegen, dann werden wir nie stärker. Dann werden wir immer super allergisch reagieren auf Unwägbarkeiten da draußen. Wenn wir aber rausgehen und Lebenserfahrungen machen und uns dem stellen, unser mentales Immunsystem natürlich in steigenden Reizstärken, ganz klar, dann werden wir toleranter und dann können wir auch mit Ungewissheiten besser umgehen. Deswegen auch hier mentales Immunsystem Schritt für Schritt stärken.
Ja. Ich habe übrigens eine ganz beliebte Übung, die du auch im Buch erwähnst, letzte Woche gemacht, weil in Köln ist ja gerade die Lit Cologne. Ja. Und ich bin zu einer Lesung gegangen, wo ich nur den Titel wusste und habe meiner Freundin Bescheid gesagt. Wir sind dahin und wir wussten überhaupt gar nicht, was uns erwartet quasi. Und waren dann auch nach den ersten zwei einleitenden Sätzen sehr verwundert, weil wir dachten so, damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet. So. Ja. Und es war trotzdem ein total schöner Abend und so. Und da musste ich an dich denken, weil das war dann
ja,
so.
Ja, das ist es.
Ne,
ja,
einfach genau. Mal einen Kinofilm sich auch mal anzuschauen, ohne den Trailer vorher gesehen zu haben.
Ja, ja. Genau. Und du bist immer, wenn du ehrlich bist, es musste jetzt nicht unbedingt der beste Abend gewesen sein deswegen. Vielleicht fandst du den Kinofilm wirklich dann Mist unterm Strich. Aber irgendwas hast du mitgenommen, irgendeinen neuen Gedanken. Du hast gelacht mit deiner Partnerin oder ihr habt jemanden kennengelernt. Irgendeine Tür hat sich geöffnet. Es hat dein Leben auch in irgendeiner Weise bereichert. Und da darf man sich am Ende des Tages gern mal ein Feedback geben, das aufschreiben. Und insbesondere, wenn es etwas war, wo ihr euch überwinden musstet, das zu tun, hat es euch auch ein kleines bisschen stärker gemacht.
Stärker gemacht, ne? Genau. Ein anderes großes Thema, womit ich mich auch für mein Buch sehr intensiv beschäftigen durfte, Volker, ist das ganze Thema Zuversicht. Denn du schreibst, ich zitiere, das Stressigste, was wir uns antun können, also dem mentalen Immunsystem, ist eine negative Vorstellung unserer Zukunft.
Ja.
Warum? Was macht das mit unserer Psyche, wenn wir so negativ in die Zukunft schauen?
Ja, weil unser Gehirn ständig in die Zukunft schaut. Ne? Im Studien zufolge etwa alle 3 Minuten. Wir schauen zwar nicht besonders weit in die Zukunft, aber besonders oft. Und das hat auch prinzipiell Vorteile, denn wir waren ja als Spezies nie die Stärksten und die Schnellsten. Ne? Wir hätten uns ja, sag mal, eine Auseinandersetzung mit einem Bären oder einem Wolf oder einem Säbelzahntiger gar nicht erlauben können. Wir wären ja meist unterlegen. Und damit es gar nicht erst zum Kampf kam, mussten wir in die Zukunft denken lernen, um rechtzeitig Vorkehrungsmaßnahmen zu ergreifen. Deswegen können wir das so gut. Ne? Ein Hund beispielsweise kann maximal 15, 20 Sekunden in die Zukunft gucken. Aber der Mensch kann Minuten, Stunden, Wochen, ganze Jahre in die Zukunft gucken, damit er Vorkehrungsmaßnahmen ergreift, damit er plant, damit er rechtzeitig Dinge, Lebensmittel zurechtlegt oder was auch immer es ist. Ne? Schöne Pfadfinderregel, nur wer Holz sammelt, kann später Feuer machen. Das kann nur der Mensch, weil er das kann. Also ich will damit nur sagen, Zukunftssicht ist was Vorteilhaftes. Wenn jetzt aber eine Zukunft, zum Beispiel durch Medien, ständig negativ aufgeladen wird und eine Apokalypse nach der anderen propagiert wird und alle Prognosen nur schlecht sind, Wirtschaftsrezension, Abschwung und den ganzen Kram, den wir morgens bis abends um die Ohren gehauen bekommen, dann verkehrt sich diese Fähigkeit in etwas Negatives, weil sie im Gehirn Stresszentren hochfährt. Mandelkerne, Hirnstamm sind da beteiligt, würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, das zu erklären, aber also bestimmte Stresszentren hochfahren. Und diese Stresszentren, die versetzen uns in eine Anspannung. Und zwar so, als wären wir bereits in der Anspannung. Das ist ganz spannend. Wir können heute messen, dass die Erwartung von etwas Negativem die gleichen Stresssymptome auslösen kann, wie wenn wir schon in der Situation drin wären. Es gibt sogar einen Forscher, der sprach mal von der sogenannten prätraumatischen Belastungsstörung. Das ist ganz spannend. Ja, also nicht eine posttraumatische Belastungsstörung kennen wir alle. Die Belastung, die nach dem Trauma eintreten kann und Monate, Jahre lang anhalten kann. Aber die prätraumatische Belastungsstörung ist vielen als Begriff gar nicht bekannt. Gibt es aber. Wenn Menschen sich die ganze Zeit negativ Sorgen um die Zukunft machen, dann fühlen sie so, als wäre das schon die Gegenwart. Und das kann man natürlich nicht brauchen, um seine Zukunft positiv zu gestalten. Deswegen will ich in diesem Kapitel, das du ansprichst, Menschen helfen, sich nicht verrückt machen zu lassen vor der Zukunft. Die kommt nämlich meist viel besser, als man denkt. Und sich viel mehr auf die Gegenwart konzentrieren, auf das, was man jetzt im Hier und Jetzt machen kann, auf das Mögliche. Das führt, auch das können wir messen, dazu, dass die Stresszentren wieder runterfahren, man wieder zur Ruhe kommt und wieder das macht, was unmittelbar um einen herum möglich ist.
Das hört sich jetzt in der Theorie so einfach an, Volker, ne? Guck doch zuversichtlich und positiv in die Zukunft. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel.
Nee. Halt, das muss ich kurz erläutern.
Ja.
Man soll gar nicht so viel in die Zukunft gucken. Das ist der entscheidende Punkt. Lediglich Strategen, Politiker, die müssen länger in die Zukunft gucken, weil sie Dinge strategisch planen. Der einzelne Mensch soll sein Hauptdenken in der Gegenwart belassen. Okay. Oder vielleicht in die nähere Zukunft, morgen, am Wochenende, ist in Ordnung. Aber er soll sich nicht Sorgen machen um das, was in 5 oder 10 Jahren passieren kann. Das macht uns verrückt. Hm. Dafür ist das menschliche Gehirn nicht gedacht. Wir sind besonders gut, wenn wir im Hier und Jetzt sind.
Aber was würdest du jetzt empfehlen, wenn jetzt Menschen, also irgendwelche Zuhörerinnen oder Zuhörer, nehmen wir mal das Beispiel, die haben jetzt Angst vor, dass die Beziehung zu Ende geht. Die haben Angst, dass sie ihren Job verlieren. Die haben Angst, ne, vor der Inflation, vor der finanziellen Armut oder. Da ist ja quasi eine Angst da. Wie bekommen die jetzt diesen Mut oder wie kommen die ins Handeln? Was würdest du denen jetzt empfehlen, wenn die bei dir, ne, in die Praxis gehen und sagen, Volker, was kann ich machen?
Ja, das genau ist die Anwendung dessen, dass ich mir mit der jeweiligen Person überlege, greife jetzt mal einfach mal dein erstes Beispiel auf, was hast du gesagt, partnerschaftliche Probleme oder Krise, die Beziehung hängt am seidenen Faden.
Genau, die Angst, ne, verlassen zu werden, so nach dem Motto.
Ja, ja,
ne?
Genau. So, und vielleicht wurde es sogar schon mal besprochen oder schon mal gedroht mit, also es ist relativ plastisch spürbar, entstehen wie diese Bilder und die Angst, Sorge, schlaflose Nächte. Dann wäre das Entscheidende, auch hier den Gedankenfluss nicht auf die 5 Jahre zu richten, oh Gott, was passiert mit mir, wenn meine Frau auszieht, wer kocht für mich oder sehe ich die Kinder nochmal wieder oder wer ernährt mich, alles Mögliche, sondern was kann ich jetzt tun, in diesem Moment, um meine Beziehung gelingen zu lassen? Wo habe ich Fehler gemacht? Wo mag mich meine Frau zu Recht nicht? Wo habe ich sie verletzt? Wo habe ich Grenzen überschritten und wie kann ich das wieder gut machen? Wie kann ich meiner Frau zeigen, dass ich sie liebe? Was kann ich jetzt tun, damit die Beziehung gelingt? Ganz konkret. Wie kann ich vielleicht gemeinsame Zeit am Wochenende freiboxen? Was kann ich morgen ihr Gutes tun, uns Gutes tun? Was weiß ich, zusammen ins Theater gehen oder einen Tanzkurs machen. Jetzt die Gegenwart gestalten, das ist das Entscheidende. Die ganze Energie in das, was ich jetzt tun kann, das gibt keine Garantie dafür, dass der Partner, also in dem Fall war es jetzt mal die Frau, ja, es geht umgekehrt natürlich genauso, ne, dass der Partner die Frau bleiben wird. Denn die Garantie hat man natürlich nicht. Aber es bedeutet, sich zu befreien von diesem schrecklichen, ständigen Zukunftssorgen hin in die Gegenwart. Und die ganze Energie rein in das, was jetzt geht. Und das führt zu viel mehr Motivation, zur Reduktion von Stress. Und übrigens, und das ist die schöne Nachricht vielleicht am Schluss noch, im Nachhinein auch dazu, selbst wenn man dann doch verlassen wird, dass man sagen kann, ich habe alles getan. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Auch das kann ein sehr, sehr wichtiges Gefühl sein.
Und wir reden ja auch immer über Identifikation, sich mit etwas zu identifizieren. Und du hast so einen tollen Begriff, den ich vorher noch gar nicht gelesen habe. Wenn man sich nämlich jetzt auf die Gegenwart fokussieren könnte und auf das, was alles möglich ist. Du hast nämlich gesagt, wir brauchen keine Optimisten und wir brauchen auch keine Pessimisten, sondern wir brauchen Possibilisten.
Ja.
Und ich habe da zum ersten Mal den Begriff gelesen und dachte eigentlich, Das stimmt, aber ne, und das würde uns ja vielleicht helfen, wenn man das so vielleicht vor den Augen hat. Aber vielleicht magst du den Begriff noch mal kurz erklären, was man darunter versteht.
Also erstmal danke, dass du das Buch so aufmerksam gelesen hast. Ein riesiges Kompliment. Aber ich merke in der Tat, auf den Begriff werde ich oft angesprochen. Ist aber nicht meine Erfindung. Die Lorbeeren verdiene ich nicht. Ist von einem Herr von Uxküll, wird man ja außerhalb der Psychosomatik wahrscheinlich nicht kennen, aber der hat den Begriff mal aufgebracht, schon älter. Man nutzt ihn nur nicht so oft. Ich habe ihn nur wieder etwas ausgegraben, finde ihn sehr schön. Und Possibilismus meint, in Möglichkeiten zu denken und sich nicht so von vornherein festzulegen nach dem Motto, das wird in jedem Fall schlecht oder das wird in jedem Fall gut, sondern sich offen zu lassen, dass es schlecht oder gut enden kann. Also anders ausgedrückt, man hofft auf das Beste, rechnet man aber sicherheitshalber mit dem Schlechtesten. Und da zeigen uns jetzt sogar Studien neurowissenschaftlicher Art, dass das Gehirn in dieser Unsicherheit in einen optimalen Betriebsmodus gerät. Ja, wenn wir nicht genau wissen, oh, wird das jetzt was, werden wir nämlich sehr präzise, wir werden sehr vorsichtig, werden übrigens auch sehr kreativ. Und wir entwickeln eine ganz besondere Form produktiver Energie, die wir nicht haben, wenn wir entweder davon ausgehen, dass eh alles beschissen ist und die wir auch nicht haben, wenn wir davon ausgehen, ach, es wird eh alles gelingen, ich brauche mich nicht engagieren. Beides, Optimismus und Pessimismus, kann sehr passiv machen. Der Possibilismus in der Mitte, der macht aktiv. Und es ist ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, habe ich im Buch drin? Ich glaube schon. Wenn ich erinnere mich bei meinen Kindern, bei mir war es wahrscheinlich genauso, wenn ich mit meinen Kindern früher im Supermarkt einkaufen war, ne, dann kam man ja immer, wenn man da lange in der Schlange gestanden hat, an diesen ganzen Ständern vorbei, wo es Kaugummis und Gummibärchen gab und so. Und dann war das ein Spießrutenlauf, weil die Kinder natürlich ständig quengelten, hey, ich will dies, will das und so. Und das fand ich ganz spannend zu sehen, in welchem Zustand sind die Kinder am aktivsten und motiviertesten. Und das waren sie eben nicht, wenn sie pessimistisch waren, weil es nie Süßigkeiten vom Papa gegeben hat. Weil dann wussten sie, okay, es gibt nichts, brauche ich mich nicht anstrengen, gibt ja nie was, gibt ja heute nichts. So. Das war interessanterweise aber auch nicht, wenn sie von den Eltern immer Süßigkeiten bekommen haben. Ne? Weil wenn sie wissen, ich kriege in jedem Fall was, strengen sie sich auch nicht mehr an, weil dann ist es ja automatisch so. Das heißt, Pessimismus und Optimismus macht Kinder, in diesem Beispiel, passiv. Aber wenn die Eltern es ab und zu mal erlaubten, also es war möglich, dass man die Süßigkeiten bekam und das kindliche Gehirn hat erkannt, oh, es könnte klappen. Oh, dann wurden sie sehr aktiv. Und dann haben sie sehr viel kreative Strategien entwickelt, die Süßigkeiten den Eltern aus dem Kreuz zu leiern. Und das zeigt es. Possibilismus macht uns aktiv. Und das brauchen wir. Sowohl der Einzelne als auch unsere Gesellschaft. Nicht so sehr Optimismus, nicht so sehr Pessimismus, sondern in Möglichkeiten denken. Das tut uns eigentlich am besten. Und ich beschreibe in dem Buch ja ganz viele Strategien, wie das gelingt.
Genau, du beschreibst ja ganz viele Beispiele, aber da sind wir jetzt auch bei einer Klammer ja wieder, Volker, weil da sind wir ja wieder bei dieser Ungewissheit, weil ich finde, so dein Buch und auch jetzt unser Gespräch, das ist ja schon so ein Appell, diese Ungewissheit zu lieben, zu schätzen, weil sie eben auch ganz viele Vorteile, wie du ja sagst, ne, neue Energie, Kreativität und so mit sich bringt. Also aus dieser Angst heraus quasi in diese Ungewissheit und die aber zu schätzen und zu lieben. Und
ja.
Wir sind ja jetzt so ein bisschen am Ende. Würdest du als Letztes so, um den Menschen nochmal vielleicht so Mut zu geben, überschätzen wir all diese Ereignisse und Herausforderungen, die in unserem Leben sind? Du hast eben in so einem Nebensatz eh schon gesagt, ne, es wird in den meisten Fällen eh immer besser. Und unterschätzen wir diese ganzen Bewältigungsfertigkeiten, die wir ja alle haben? Würdest du dem zustimmen, dass wir das eine überschätzen, das andere unterschätzen und auch hier wieder die goldene Mitte?
Tun wir alle, sehe ich bei meinen lieben Mitmenschen, sehe ich bei mir selber auch. Ich fasse mich da gerne auch an der eigenen Nase. Wir unterschätzen in der Regel unsere Fähigkeiten, Probleme lösen zu können. Und das führt dazu, dass wir meist die Zukunft schlechter einschätzen, als sie sein wird. Es gibt Untersuchungen, die uns zeigen, dass also zwischen 70% und 80% der Dinge sich letztlich besser entwickeln, als wir befürchten. Und zwar nicht, weil der liebe Gott ein guter Kerl ist, der alles für uns richtet, sondern weil wir Lösungen für Probleme finden, weil wir im Laufe der Zeit uns arrangieren mit bestimmten Dingen oder Auswege finden, weil wir liebe Mitmenschen haben, die uns unterstützen, Weil all das passiert, das kennt jeder, der mal Liebeskummer bewältigt hat, jeder, der mal einen finanziellen Fehlschlag überwunden hat, jeder, der mal eine schwere Krankheit gemacht hat. Rückblickend haben wir das alles irgendwie gewuppt. Wir vergessen das immer nur leider wieder, wenn wir erneut vor einem Problem stehen. Und ich möchte einfach an diese Stärke erinnern, die uns allen innewohnt. Und daran zu appellieren und an das Mögliche zu glauben, an das Possibilistische. Und das sollten wir übrigens auch als Land. Ich weiß nicht, ob wir schon am Ende sind, aber zumindest passt das. Ich habe ja in einem Epilog am Ende des Buches auch geschrieben, dass es mir so leid tut, dass wir als Land so wenig an uns glauben. Weil das, was ich als Einzelnen sehe, der einzelne Mensch, der heute von Verunsicherungen so stark in Klammergriff gehalten wird und sich nichts zutraut und sich ängstlich zurückzieht, sehe ich auch im Großen und Ganzen in unserer Gesellschaft. Gerade unser Land, und das meine ich jetzt nicht patriotisch oder so, sondern einfach aus der historischen Beobachtung heraus, hat immer schon unglaubliche Stärken bewiesen, sich aus allen wieder rauszuziehen. Und warum? Weil wir besser sind, als wir es uns zugestehen. Wir haben so viele wundervolle Menschen draußen, Frauen wie Männer, die so Tolles bewirken, klug denken, mutig handeln. Wir haben so viel anderen etwas voraus. Und es wäre schade, wenn wir das wie eine Jacke an der Garderobe abgeben oder uns nehmen lassen. Wir dürfen an uns glauben und wir dürfen darauf vertrauen, dass wir diese Fähigkeiten, die wir in der Vergangenheit hatten, auch in Zukunft haben.
Also ganz viel Mut und Zuversicht, das versprühst du hier. Und was man, glaube ich, aber dazu sagen muss, um das jetzt abzuschließen, Volker, ist, weil oft wollen wir immer diesen bequemen Weg gehen. Es muss einfach sein, es darf nicht wehtun und es muss irgendwie Spaß machen. Es kann hart und ungemütlich werden, wenn wir das ein oder andere ausprobieren. Aber das ist völlig in Ordnung und das sollen wir auch suchen.
Die Griechen hatten einen Begriff, der nannte sich Hormesis. Und damit meinten sie, also übersetzt könnte man das als Anstoßungsreaktion bezeichnen. Das heißt, die besten Anpassungsvorgänge in unserem Hirn, in unserem Körper treten dann ein, wenn wir aus dem Gleichgewicht gebracht werden, wenn wir ganz kurz die Balance verlieren, eben weil da eine reizvolle Außenwelt ist, weil da etwas uns etwas schubst oder drängt, uns aus der Komfortzone vertreibt. Das ist nicht angenehm, keine Frage. Aber das sind die Momente, in denen wir uns entwickeln und in denen eine Anstoßungsreaktion da ist. Ist im Prinzip genauso, wenn wir ins Fitnessstudio gehen und unsere Muskeln richtig trainieren, durch von mir aus Klimmzüge oder was auch immer. Das ist anstrengend und danach brennen die Arme, aber es setzt einen Wachstumsreiz in Gang. Und so ist es im Gehirn auch. Das nennen die Griechen Hormesis. Und diese Hormesis ist gut für uns, sie ab und zu in kleinen Dosierungen immer wieder zu wagen. Das macht uns stärker.
Und vielleicht kannst du dich an die erste Podcast-Folge noch erinnern, Volker, denn unsere abschließende Frage in unserem Podcast ist immer...
Was war das nochmal?
Ich erkläre es, denn das Motto der Detox Rebels ist ja nicht mehr zu machen, sondern anders zu machen. Und ich meine, dein Buch ist voll mit Impulsen, was wir anders machen können. Auch ich glaube, in dieser Podcast-Folge hoffe ich, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen ganz viel mitgenommen haben, was sie anders machen können. Gibt es denn jetzt noch so eins abschließend, wo du sagst, so, liebe Menschen... Das da draußen, das würde ich mir wünschen, wenn wir das anders machen. Gibt es da so eine Sache, die dir spontan in den Kopf kommt?
Ja, ganz viel. Ich würde mir wünschen, dass wir alle einen Schritt zurücktreten und uns selbst, mich eingeschlossen, uns nicht so wichtig nehmen würden und weniger um uns selbst kreisen würden. Denn wer sich die ganze Zeit um sich selbst kreist, der dreht irgendwann durch. Und es würde uns gut tun, wenn wir diesen Schritt zurück alle wagen würden und uns nicht so wichtig nehmen würden, dann würde nämlich ganz, ganz viel Dinge auf einen Schlag besser. Erstens, haben wir besprochen, würde das Grübeln und Denken geringer werden. Zweitens wäre wieder mehr Raum für Leichtigkeit und Heiterkeit, vielleicht auch verbunden mit der Fähigkeit, auch mal über sich selbst lachen zu können. Das haben wir auch verlernt. Und drittens würden wir uns, wenn wir einen Schritt zurückgehen und unsere Probleme manchmal einfach ruhen lassen würden, würden wir unserem Gehirn auch die Chance geben, kreative Möglichkeiten zu entwickeln. Das heißt, es hätte sehr viel Gutes, wenn wir sozusagen unsere eigenen Ansprüche nicht ständig überhöhen, sondern im gesunden Abstand ab und zu mal davon sind. Das heißt, nicht passiv zu sein, aber nicht in sich selbst feststecken zu bleiben, etwas barmherziger und freundlicher mit sich selbst umzugehen. Und ich glaube, ein letzter Vorteil für uns alle wäre, dass in dem Moment, wo wir über uns selbst lächeln und uns nicht mehr ganz so wichtig nehmen, wahrscheinlich auch ganz, ganz viel Hass und schlechte Debattenkultur im Internet wegfallen würde. Weil wir sehen würden, Mensch, da hat andere eine andere Meinung, aber ich kann das stehen lassen, weil er trotz allem ein guter Mensch ist. Also ich glaube, es hätte sehr, sehr viel Gutes. Ich muss mich da auch immer wieder selber dran halten, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, es gibt Wichtigeres als deine Meinung, es gibt Wichtigeres als deine Probleme. Ne? In der Natur sehen wir das. Es gibt Wichtigeres als deine Ansprüche, Ziele, Wünsche und Träume. Ich glaube, das wird uns allen gut tun in der Ego-Gesellschaft.
Das hast du schön gesagt. Und es würde die Verbundenheit und unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen verbessern, was du jetzt in deinem Buch bewusst ausgeklammert hast, was ich am Ende gelesen habe, weil ich glaube, dass da bei dir noch was kommen wird, aber das nur als Cliffhanger. Wer jetzt aber mehr von dir noch lesen und hören möchte, wie gesagt, du hast dein neues Buch rausgebracht, Kopf hoch, so heißt das Buch, aber auch dein allererstes Buch ist immer noch sehr empfehlenswert und passt meines Erachtens immer noch sehr in die Zeit Kopf frei. Also die zwei Bücher kann man sich auf jeden Fall durchlesen und kaufen. Du hast aber noch einen Podcast auch mit ganz tollen Impulsen, Gehirn gehört, so heißt der Podcast. Und wer einfach täglich wissen möchte, was der Volker so macht, auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, LinkedIn, Instagram, ist er hin und wieder mal aktiv, was ich so sehe. Von daher, Volker, es war wieder eine Freude, wie beim ersten Mal und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Es war mir eine riesige Freude, es war ein wunderschönes Gespräch, wie immer möchte ich fast sagen. Danke, lieber Jonas, und bleib gesund und allen, die uns zugehört haben, alles Gute.